Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Grey's Anatomy, Sex and the City, Dr. House, Ally McBeal, Six Feet Under, Desperate Housewives, Vampire Diaries, Glee. Eine Welle von Fernsehserien besetzt unsere Fernsehabende, speziell jetzt den Montagabend, wenn man das Schweizer Fernsehen bevorzugt. Fernsehserien mit fortlaufenden Erzählhandlungen, die häufig in einer kleinen Gruppe von Menschen an begrenzten Orten funktionieren, zum Beispiel im Krankenhaus, in der Anwaltskanzlei, in der Vorortsiedlung, in einem Schulhaus. Eine Art modernes Kammerspiel, wenn man so will. Und darüber wollen wir heute reden mit der Filmspezialistin Franziska Oliver und dem Fernsehproduzenten Ernst Buchmüller von Dreisat. Franziska Oliver, schauen Sie regelmäßig Fernsehserien?
Ja, zurzeit sehr häufig, also das heißt zurzeit seit Monaten sehr häufig und zwar täglich. Also es vergeht nicht, kein Tag ohne.
Also nicht nur am Montag?
Nie am Montag. Schon am Montag, aber nie am Fernsehen.
Ernst Buchmüller?
Ja, ich schaue Fernsehserien. Nein, ich schaue nicht am Montag Fernsehserien, weil ich schon finanziell vom Schweizer Fernsehen abhängig bin. Und dann suche ich mir meine Seriensucht andersweitig zu befriedigen.
Sucht ist ein gutes Stichwort. Wieso tut man sich das an, dass man sich irgendwie zum Beispiel, das machen die meisten Leute ja so, sich an einem bestimmten Abend vor dem Fernseher zu setzen, um dann irgendwie 2 Stunden lang 3 Serien aus Amerika anzuschauen?
Ich denke, es ist sehr ähnlich wie gute Romane lesen. Da will man auch nicht mehr von lassen, ja. Das heißt, parallel werden verschiedene Figuren verfolgt. Die Verschiedenartigkeit der Figuren ist sehr attraktiv. Sie lässt jedem irgendwo eine Identifikationsfigur. Man hat den Überblick übers Geschehen. Oft hat man auch das Gefühl, das Ganze aus der Vogelperspektive sehen zu können. Dann ist es zusätzlich natürlich das Bildmedium. Es ist attraktiv. Man wird bedient, ja. Ich selber bin überhaupt nicht abhängig von Cliffhangers für die Begeisterung. Mich interessiert die gesellschaftliche Bedeutung, die Figurenzeichnung, die Schauspielerei, die meistens hochkarätig ist, wirklich. Und die Dialoge ebenso. Das macht mich abhängig. Man darf nicht vergessen, diese Serien sind fürs Fernsehen produziert, also sie kommen frei Haus, entspannt Tee trinken, Serien gucken, das ist schon ziemlich das Bequemste, was man haben kann.
Und woher kommt Ihre Sucht, Ernst Buchmüller?
Ich möchte noch was anhängen von vorher, weil das finde ich ganz wichtig. Also Montag Schweizer Fernsehen gucken, das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch verschiedenste andere Möglichkeiten, um zu diesen Serien zu kommen. Gewisse sind legal, gewisse sind überhaupt nicht legal, aber alle Leute machen sie. Man kann zum Beispiel das Fernsehprogramm von dem Welschen und dem Tessiner Fernsehen genauer studieren und da kriegt man relativ viele Sachen früher schon. Man kann die DVDs kaufen, man kann vor allem aber auch zum Beispiel einen Serienkanal wie TNT Series abonnieren auf dem Digitalfernsehen oder man hat irgendwelche Freunde in Amerika, die einem das aufzeichnen und dann mailen. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Grauformen von dem allen. Und deshalb schaue ich nicht immer am Montag oder schaue ich eigentlich nie am Montag.
Mhm. Aber
was mich süchtig macht, das ist eigentlich auch was ist für mich eine gute Fernsehserie. Mhm. Sie muss mich primär überraschen. Es müssen für mich möglichst unterschiedliche Charaktere da sein, die, ob sie wollen oder nicht, alle miteinander etwas zu tun haben. Also die Gemeinschaft ist wichtig. Und eine gute Fernsehserie muss für mich prägnante, witzige Dialoge haben. Natürlich muss sie schön gefilmt sein, natürlich muss sie gut gemacht sein. Cliffhangers sind mir nicht so wichtig, aber wenn mir dann schon noch ab und zu noch ein schöner Mensch präsentiert wird, ob Frau oder Mann, da bin ich nicht so wählerisch. Und der zeigt irgendwie auch, dass es nicht so einfach im Leben ist und dass man aber trotzdem ab und zu richtig glücklich sein kann, dann bin ich wirklich zufrieden.
Mhm. Ich möchte auch noch was anhängen, was die gute Show ausmacht, wenn Ernst Buchmüller das schon so schön erzählt hat. Für mich auch, es ist die Show, die aus den Möglichkeiten des seriellen Schreibens eine eine Tiefe schöpft. Eine Show, die nicht massentauglich sein muss, weil sie vielleicht von Kabelsendern produziert ist, wie HBO oder anderen, die nicht abhängig sind auf die Quoten und die über Abonnenten finanziert sind. Und unbedingt für mich persönlich eine Show, die ihren demografischen Schauplatz über den Mittelstand und die Reichen hinaus an die Ränder verlegt. Ich mag die gesellschaftskritischen Untertöne und ich mag sehr den Humor der TV-Serie.
Machen wir einen kleinen Umweg über die Literatur, um wieder dann auf die TV-Serien zurückzukommen. Es gab mal einen inzwischen weltberühmten Schriftsteller aus England, Charles Dickens, der schrieb seine Bücher seriell, aber irgendwann mal war der damit auch fertig. Und vielleicht hat er dabei 1000 Seiten gefüllt und die gibt es inzwischen zwischen Buchdeckeln. Aber er wurde mal fertig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Desperate Housewives nehme, das scheint ja nie aufzuhören. Warum tut man sich das denn trotzdem an?
Es gibt bei Desperate Housewives einfach auch nur nicht einen Schreiber, sondern es gibt sehr wahrscheinlich 25 oder 50 Schreiber. Und warum ich mir Desperate Housewives seit der ersten Folge pausenlos antue, ist, weil ich das eine so schrumme, komisch verquere Welt finde, die so nichts mit mir zu tun hat und zum Schluss wahnsinnig viel mit mir zu tun hat. Also wenn diese Weiber miteinander diese komischen Geschichten erleben, dann denke ich mir immer, was soll ich da überhaupt? Und dann plötzlich macht's Klick und dann sucht die Susan im Moment ja eine Niere und ist wirklich abhängig von einem Donor, also von jemandem, der spendet. Und dann denke ich mir, das hat plötzlich Tiefgang und das berührt mich. Also es hat so das Zwischending zwischen absolut banal und dann wahnsinnig direkt. Und da haben die Amerikaner, die sind ja da absolut fähig dazu, immer wieder was Neues zu kreieren. Also es gibt die Highbrow Culture. Mhm. Und die Amerikaner haben jetzt für die Fernsehserien den neuen Begriff Middlebrow kreiert. Also das ist eigentlich fast Highbrow Culture, aber für die Mittelklasse.
Also etwas zwischen etablierter Kultur und sagen wir, populärer Kultur.
Also so ernst wie die Desperate Housewives sich freuen, nerven sie mich. Also ich finde diese hysterischen Weiber aus der oberen Mittelklasse mit ihren künstlichen Problemen, die driving me crazy. Also ich schaue das nicht, ich finde es verschwendete Zeit. Und so die Slogans, Sex, Verrat und schockierende Geheimnisse, die Intrigen bei Desperate Housewives, das tönt ja wie der Blick am Abend. Und ich bin da ein bisschen...
Den siehst du nie.
Nein, ich bin da ein bisschen anders gefädelt. Aber das ist ja auch möglich heutzutage, gerade wegen der Verschiedenartigkeit der Angebote.
Also jedenfalls werden Identifikationsmöglichkeiten gesucht in diesen Fernsehserien. Aber trotzdem, man begibt sich jetzt in Regelmäßigkeit in eine fremde Welt und die kann noch so verquer sein, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Desperate Housewives. Ich glaube, da sind Sie sich auch einig. Verschiedene andere Welten, die da geschildert werden, sind auch reichlich seltsam. Aber wieso begibt man sich dahin? Stichwort Voyeurismus oder Neugier oder was denn genau?
Es sind größtenteils, vielleicht treffen wir uns bei Mad Men. Mad Men finde ich eine unheimlich gut erzählte Geschichte, also eine gut erzählte Fernsehserie. Sie ist gut gemacht und sie strotzt von Klischees, die man sich heute überhaupt nicht mehr leisten kann. Also das ist eine Serie, die spielt in den 60er Jahren in der Welt der Werber in New York. Und da wird pausenlos getrunken, schon morgens früh gibt's Scotch im Büro, es wird pausenlos geraucht, die Männer sind absolute Machos und die Frauen sind hübsches Nebengemüse, außer ein paar andere. Und das ist eigentlich alles völlig jenseits für normal denkende Menschen im 21. Jahrhundert. Mhm. Und trotzdem finde ich es faszinierend, weil es gut erzählt ist und weil zum Beispiel in dieser Geschichte historische Sachen wie der Tod von JFK oder solche Sachen, die fließen einfach so ein, die
ganz
werden so
Rand,
ein bisschen eingebracht, aber die haben keine Wichtigkeit und wir können mit der Distanz, die wir haben, natürlich dann den ganzen Rahmen sehen und das finde ich unheimlich spannend.
Ja, genau, dank dieser Weltereignisse am Rand können wir einordnen, ja, und es ist tatsächlich die Frage von Erik, eine fremde Welt, in eine fremde Welt begeben. Also ich liebe die 60er für das, was sie hervorgebracht haben, für den Stil vor allem auch. Ich finde das unglaublich, wie diese Serie ausgestattet ist. Und zum anderen wirklich die fremde Welt, die Arbeitswelt der 60er. Ernst hat das angetönt mit den Frauenrollen, die Beigemüse sind. Es gibt aber eine, die Peggy, die sich emanzipiert. Aber das ist schon spannend, zu sehen, was passiert ist seit damals. Und die sind nahe an der Wirklichkeit. Natürlich gibt es eine künstliche Verdichtung, wie immer, aber die sind sehr nahe dran. Und für mich, 40, 50 Jahre später zurückzuschauen, das ist wirklich hochspannend.
Jetzt sind wir schon beim Stichwort Geschichte. Also Fernsehserien, das ist auch nichts wahnsinnig Neues. Das gab es auch schon dazumals in diesen 60er Jahren. Erinnert sich zum Beispiel an Mit Schirmschaum und Melone. Das lief von 1961 bis 1969 und 76 bis 77 nochmal. Zum Beispiel gab es dann auch verschiedene Serien, die wir als Kinder konsumiert haben. Mr. Ed, Flipper, Fury, Bonanza, Star Trek, Cobra, übernehmen Sie. Also, was mich jetzt interessieren würde in dem Zusammenhang, da hat es doch auch eine geschichtliche Entwicklung gegeben, oder? Also filmisch gesprochen.
Ich glaube auch filmisch gesprochen. Einerseits, weil die Industrie, allen voran natürlich die US-amerikanische, nun wirklich die besten Schauspieler hervorbringt. Und das fängt nicht erst in Tinseltown an, das fängt beim Fernsehen oder bei der Neighborhood-Bühne an, was weiß ich, aber die sind echt hochkarätig.
Die sind aber auch mehr, gell?
Und dann wird heute fortlaufend erzählt. Man hat nicht mehr, außer bei Dr. House, wo immer dasselbe Setting ist, jedes Mal, trotzdem, da personell auch fortlaufend erzählt wird, dann glaube ich, ein bisschen haben sich die Rollen zwischen Hollywood, dem Film Hollywood und den Serien ein bisschen vertauscht. Ich glaube, die Untertöne, die gesellschaftskritischen oder nahe an der Realität dran sein, ist heute mehr die Sache der TV-Serien, was sie früher nicht waren, und nicht mehr die Sache des Hollywood-Mainstream. Das finde ich eine ganz wichtige Verschiebung, die es da gegeben hat.
Es gibt ja da auch beides. Also ich kann ja ins Kino gehen und dann sehe ich einen Film und ich weiß genau, das ist ein Film. Oder ich sehe einen Film und ich weiß, die wollen mir jetzt Realität vorspiegeln. Und das gibt's in den Serien ja genauso. Und dazu komme ich wegen der Historie, finde ich, Historie. Finde ich es nicht ganz unwichtig, weil die amerikanischen Fernsehserien, die waren ja ursprünglich, hießen die Soap Opera. Mhm. Und das waren ja eigentlich die Pausenfüller zwischen den Werbespots für Waschmittel.
Also I Love Lucy, Klassiker.
Zum Beispiel, ja. Ganz klassisch, ja. Oder? Und das hat sich schon wesentlich verändert. Heute regen wir uns wirklich einfach auf über die Werbung und die kommt dann höchstens an einen Punkt, wo wir gar nicht denken, dass sie kommen sollte oder so, wenn sie überhaupt kommt. Mhm. Und wenn wir es dann eben von DVD angucken, dann sind wir heilfroh, dass keine Werbung kommt. Mhm. Mhm.
Und dann glaube ich, die Veränderung hat etwas zu tun mit unserem starken Bedürfnis, das wir heute haben, Realität zu verstehen. Deshalb die anhaltende Popularität von Dokumentarfilmen und von Reality-TV, Wirklichkeit verstehen. Und dass viele Serien helfen uns, auch wenn sie künstlich sind, trotzdem Wirklichkeit zu verstehen. Und sie aber eben wieder wegen der Erzählweise, wegen der fortlaufenden Erzählweise, wir können eintauchen in die Welt dieser Figuren, die alle nebeneinander hergeführt werden, und wir können die Entwicklung der Menschen, der Figuren verfolgen. Menschen entwickeln sich dort wie in Romanen, ja? Mhm. Das ist eben nicht dieser abstrakte Blick, der verdichtete Blick des Kinofilms, der ist sehr viel abstrakter, und hier bekommen wir es quasi ausgedeutscht, ja? Auf Englisch.
Ausgedeutscht auf Englisch, sehr schön. Wir hören den Kulturstammtisch. Wir sprechen heute über Fernsehserien, und zwar mit Franziska Oliver, Filmspezialistin, und Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat. Fernsehserien, wir haben es, Sie haben es schon angesprochen gehabt, Ernst Buchmüller, viele von denen kommen aus Amerika. Wenn ich so jetzt die Liste da durchgegangen bin vom Montagabend auf dem Schweizer Fernsehen, eben Grey's Anatomy, Sex and the City, Vampire Diaries und so weiter und so fort, alles kommt aus Amerika. Wieso denn?
Das hat was mit der Industrie zu tun. Also erstens mal gibt es das amerikanische Fernsehen in dieser Form, wie es bei uns das kommerzielle Fernsehen gibt, schon sehr viel länger. Man musste in Amerika mit dem Medium-Fernsehen immer schon Inhalte verkaufen, sprich Werbung verkaufen, sprich Geld machen damit. Und eine der Möglichkeiten waren dann eben die Soap-Operas. Und aus dem hat sich eine ganze Industrie entwickelt, eine Industrie, die weiß oder die versucht zu wissen, man weiß es nie ganz richtig, aber die versucht zu wissen, was der Zuschauer, die Zuschauerin will. Und da wird ja auch sehr vieles ausprobiert, und dann muss man schon nicht vergessen. Es gibt jetzt diese Diese neue Serie, die heißt Boardwalk Empire, die wurde von HBO produziert. Die hat in Amerika letztes Jahr alle Rekorde geschlagen, was Preise betrifft. Einer der Paten dieser Sendung ist Martin Scorsese. Und diese Serie, die schon nur die Pilotsendung von dieser Serie, die hat offensichtlich sowas wie 18 Millionen Dollar gekostet. Also wenn wir jetzt umrechnen, was Sanetunci gekostet hat, glaube ich, wenn man alles zusätzlich noch rechnet, vielleicht 7 Millionen Schweizer Franken.
Und für, das sind andere Dimensionen.
Das sind wirklich andere Dimensionen. Aber der andere Punkt ist das, was Franziska früher schon gesagt hat, was die Schauspieler betrifft die ganze Crew rundherum. Also es beginnt bei den Leuten, die für diese Serien schreiben.
Das Handwerk ist wahnsinnig.
Das Handwerk ist unheimlich wichtig. Und es gab bei uns in der Schweiz ja ein langjähriger Versuch, so ein Handwerk auch hinzukriegen. Das war Lüthi und Blanc.
Lüthi und Blanc, genau.
Bei Lüthi und Blanc haben auch verschiedene Leute geschrieben. Ob gut oder nicht gut sei dahingestellt. Aber es haben verschiedene Leute geschrieben über längere Zeit. Es haben sich Charaktere entwickelt. Man hat den Leuten auch die Chance gegeben, das weiterzuführen. Und das, glaube ich, das ist einer der größeren Negativpunkte des Schweizer Fernsehens aus den vergangenen Jahren, dass man nämlich so eine Serie nicht einfach weiterlaufen ließ, sondern gesagt hat, jetzt müssen wir was Neues, was anderes machen und das dann eben in die Hose ging und letzten Endes stehen wir jetzt da und diese Drehbuchschreiberinnen und Schreiber, die haben keinen Job mehr und die können auch keine Erfahrung mehr suchen oder finden.
Das ist wirklich sehr, sehr schade und das hat aber das mit den Drehbuchschreibern und Arbeitslos hat sehr viel zu tun mit dem amerikanischen Markt, weil also respektive mit der Veränderung im amerikanischen Markt, die vielen Drehbuchautoren, die spannend waren, haben sich von Hollywood abgewendet, weil das Runterbrechen auf den immer größeren gemeinsamen Nenner der Filme, als alle Ecken und Kanten dann weggefeilt waren, dann hatten die wirklich nichts Substanzielles mehr zu schreiben und dann gingen sie zu den Kabelsendern als erstes. Weil die Kabelsender dann so enorm erfolgreich waren mit den Serien.
Da durfte man ja das F-Wort überhaupt aussprechen, oder?
Ja, genau. Und anderes mehr. Also ich meine Six Feet Under.
Ja. Also hier kommt dann tatsächlich die Unterhaltung mit Kanten.
Ja.
Absolut.
Und vor allem wieder Menschen mit Tiefgang schreiben und eben alle, nicht nur die schönen Reichen oder die bösen Verbrecher. Die Facetten eines Menschen sind vielfältiger in dieser Figurenzeichnung der Serien. Das ist eine super Schreibleistung und schauspielerisch top, wirklich.
Aber in Deutschland gibt es jetzt zum Beispiel auch eine sehr, sehr erfolgreiche Serie, die Lindenstraße. Die gibt es seit 1985. Ein halbes Menschenleben ist das. Und ich habe es jetzt nicht richtig gezählt, aber es sind über 1300 Folgen.
Ich kann mich erinnern, dass man heimging wegen der Lindenstraße. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Ich finde heute beim Angebot, das ja global ist, viel mit dem Computer zu tun hat, den Möglichkeiten dort zu kaufen, dort runterzuladen, dass dann daneben Lindenstraße ein bisschen provinziell wirkt, dass es schon ein bisschen sehr alltäglich dahin tröpfelt. Aber apropos deutsche Serie, ich habe mir Heimat wieder angeschaut von Edgar Reitz. 1984, das beginnt vor dem hier eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, Ende Erster Weltkrieg, und geht hinauf, dann, sie haben es jetzt sogar weitergeführt in einer dritten Staffel bis über die Wende hinaus, bis über 89 hinaus.
Ein kleines Dorf auf dem Hunsrück.
Auf dem Hunsrück, genau, Schabach oder wie es heißt, auf dem Hunsrück, ja. Und das ist natürlich eine hochkarätige deutsche Arbeit. Leider gibt es viel zu wenige davon. Deutschland wäre ja groß genug, um das zu leisten, was die Schweiz als so kleines Produktionsland nicht leisten kann.
Du erinnerst dich an den Monaco-Franze zum Beispiel. Also das war ein Riesenrenner in Deutschland und das war Kult. Man musste das gucken. Wegen der Lindenstraße. Ich glaube, es gibt die Lindenstraße-Fans und die da überhaupt nicht angesprochen werden. Mir ist sie konkret ein bisschen zu popelig. Aber weil sie halt auch ein bisschen wenig mit meinem Leben zu tun hat. Aber das ist okay, das muss sie auch nicht. Aber die Lindenstraße ist, und das finde ich schon noch interessant, im amerikanischen Fernsehen werden diese Serien für die Primetime produziert. Die laufen sonntags um 9, um 8, zu dem Zeitpunkt, wo alle zu Hause sind. Mhm. Die Lindenstraße, die läuft seit Jahr und Tag im Vorabendprogramm. Sie ist aber ursprünglich, wurde sie für den Hauptabend produziert eigentlich. Und dann hatten das was für Gründen auch immer die Leute kalte Füße gekriegt und gesagt, wir können das nicht in der Hauptabendsendung bringen. Das hat schon was mit wie soll ich sagen, mit Wertigkeit zu tun. Es gibt das Vorbild von der Lindenstraße, von all diesen Dingen ist Coronation Street von ITV. Das wurde 1960 aus der Wiege gezogen und läuft heute immer noch. Läuft aber auch im Hauptabendprogramm von ITV One, was vergleichbar ist von der Kommerzialität wie RTL. Also ich meine, RTL hat im Hauptabendprogramm nur gerade, glaube ich, CSI Miami oder sowas. Und das ist... Und da frage ich schon, warum wird den deutschsprachigen Serien nicht diese Wertigkeit gegeben?
Aber eben, man darf nicht vergessen, dieser Markt ist total in Bewegung. Und wer weiß, was da noch kommt. In Bewegung auch, wenn ich jetzt denke an eine neue, sehr, sehr populäre Serie, The Walking Dead. Es ist eine Zombie-Apokalypse, also die Zombies haben die Welt überfallen, ein paar wenige haben überlebt und die versuchen jetzt natürlich am Leben zu bleiben, nicht gebissen zu werden. Es ist eigentlich eine Überlebensserie, die ich aber unendlich viel besser finde als Lost. Jetzt, was die gemacht haben, das ist ein ehemaliges Kabelfernsehen, das nicht mehr ohne oder ein Kabelfernsehen, AMC, die auch Breaking Bad und... Nein, nicht Breaking Bad, aber Mad Men produzieren. Die waren früher ohne Werbung, haben dann aber Werbung bringen müssen. Ich glaube, die haben nicht überleben können. Und jetzt haben die The Walking Dead in derselben Woche in über 100 Ländern lanciert. Ich glaube, um dem illegalen Download vielleicht was entgegenzusetzen, respektive eben um die Quote zu haben, damit die Werbung bleibt, nicht? Damit das einschenkt. Also das ist ein anderes Muster wieder. Oder dann HBO, die keine Werbung haben, das ist der Homebox Office, der berühmte Kabelsender aus den USA, der die guten Serien macht. Die haben die Psychotherapie-Serie in Treatment, haben die wirklich eins zu eins, als ob man das miterlebte beim Psychiater, an 5 Wochentagen, jeden Abend um dieselbe Zeit hintereinander neue Folgen gebracht. Weil die genau wussten, heute sind wir nicht mehr zufrieden mit dem Montagsfernsehen, das uns sagt, wann wir wie viel sehen können. Oder wollen wir wollen vielleicht 3 hintereinander sehen. Oder vor allem nicht 3 Serien innerhalb von 2 Stunden mischen.
Genau.
Etwas muss jetzt auch noch erwähnt sein zum Schluss dieser Sendung. Ein paar von diesen Serien, die finden dann tatsächlich auch noch den Weg auf die große Kinoleinwand und das nicht immer nur unbedingt erfolgreich. Zum Beispiel hatten wir da 2 Filme von Sex and the City, worauf gewisse Leute sagen, der zweite Kinofilm, der sei ungefähr das Schlechteste, was aus Hollywood je gekommen ist.
Er hat auch ein paar von diesen Razzies bekommen, oder?
Ja, genau. Schirm, Charme und Melone, das ist auch nicht so, hat auch nicht so richtig hingehauen. Ja, warum haut denn das nicht so hin, wenn diese Fernsehserien dann plötzlich auf die Kinoleinwand funktionieren sollten?
Ich glaube, also was wir in dieser Sendung immer wieder erwähnt haben, es braucht... Für Fernsehserien braucht es eine Entwicklung und eine Entwicklung kann nicht einfach so einfach 1:1 in einen 90-minütigen Film eingepackt werden. Also ich musste ziemlich kichern, es wird ja schon lange davon gesprochen, dass auf 24 ein Kinofilm gemacht werden soll.
Nein, verschone
der
uns.
Wurde abgesagt und jetzt wird er aber wirklich gedreht. Er wird,
aber
Herbst,
was heißt
dieses
das dann, 24
gedreht.
Stunden?
Ja, eben, das habe ich mich dann gefragt. Sitzen wir dann 24 Stunden im Kino? Also ich meine, das ist wie so, es lässt sich nicht übertragen. Ich glaube, es lässt sich wirklich... Das andere ist auch schon gemacht worden. Das lässt sich vielleicht eher übertragen. Aber in einer Fernsehserie hat man wirklich mehr Zeit, mehr Spannung, mehr Möglichkeit, das aufzugleisen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, also das ist auch so, Sex and the City wurde nur ins Kino gebracht, weil man gedacht hat, mit dem kann man auch noch ein bisschen Geld machen.
Und es ist ja eigentlich so banal und auch trivial. Und es ist eine Modeschau, es sind 4 verwöhnte Frauen in New York, wenn man das nicht immerhin im Alltag ein bisschen leben lässt, ja, das zusammendampft zu Spielfilmlänge, ist da nichts mehr außer teure Schuhe.
Ganz zum Schluss dieser Sendung noch. Wir haben jetzt viel Zeit verbracht, darüber verschiedenste Serien anzuschauen. Aber was sind denn Ihre persönlichen Empfehlungen? Sie dürfen natürlich auch aus Ihrer Jugend welche herbeizitieren, falls Bonanza denn tatsächlich Ihre Lieblingsserie war.
Franziska, drei.
Drei. Also ich würde sagen, alle von David Simon. David Simon ist ein ehemaliger Journalist, war embedded bei der Polizei in Baltimore, ist einer von den Autoren und Produzenten und Buchautoren auch, die uns zeigen, was die US-amerikanischen Innenstädte in den frühen 90ern, also die Armut, die Verwahrlosung, der offene Drogenmarkt und so weiter. Hier gibt es Homicide, Life on the Street, Corner, The Wire. Die sind fantastisch. Dann Mad Men wegen der 60s. Und was mag ich noch? Ich schaue mir viele alte Miniserien an. Ich habe The Singing Detective wieder gesehen. Berlin Alexanderplatz ist phänomenal, apropos Deutsch. Und die Dickens-Verfilmungen von BBC, die sind auch ganz toll.
Also, Sie hat natürlich jetzt zwei von meinen Lieblings erwähnt, nämlich Berlin Alexanderplatz und Mad Men. Deshalb nehme ich drei andere. Ich stehe unheimlich im Moment auf Boardwalk Empire. Das werden wir noch sehen werden, hoffe ich doch sehr. Und ich stehe immer wieder auf Star Trek, aber auf das Original der Original. Weil nichts ist so gut wie Scotty Beam Me Up. Und was mir auch immer wieder gefällt, das ist, wo ist mein Zettelchen? Wo ist mein Zettelchen?
Oh, Ernst, Boston Legal, dürfen wir nicht vergessen. James Spader und William Shatner, das ist
Weil das Hammer. So schrumm und so daneben ist, dass es einfach wieder gut ist.
Und falls ich auch noch einen erwähnen darf, mein Liebling, man darf darüber lachen, Green Acres aus den 60er Jahren, weil eine der Hauptrollen einem kleinen Ferkel gehört.
Sie dürfen wir lachen.
Sie hörten den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Zu Gast waren heute Franziska Oliver und Ernst Buchmüller. Unser Thema, die Fernsehserien.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.